Wir wollen auch heute ein Wort hören aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Das kommt nach den Timotheusbriefen und vor dem Hebräerbrief in der Lutherbibel. Also Titus 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Ich möchte nochmal mit uns beten und wer kann, möge auch dazu aufstehen. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir und beten dich an. Danke, dass du auch heute in unserer Mitte bist. Uns leiten möchtest durch deinen Heiligen Geist, dein Wort recht zu verstehen und danach zu leben. Lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen. Öffne unsere Herzen ganz für dich. Schenk, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir die Barmherzigkeit, die du am Kreuz erworben hast, durch die Vergebung unserer Sünden auch annehmen und daraus leben und Kraft schöpfen dürfen für all unsere Zeit des Lebens. So sei du jetzt bei uns. Wir danken dir, dass du uns so geliebt hast, Herr. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ja, wir sehen hier etwas über den Unterschied zwischen dem, was wir hier im Wort Gottes gehört haben und dem, wie wir als Kinder Gottes leben sollen. Wir sollen ja nicht in diesem sündigen Treiben der Welt mitmachen, die weltlichen Begierden, die dann in Trunksucht und Elend führen. Vielfältige Art, jeder, der vielleicht schon mal mit Alkohol zu tun hatte, weiß es, jeder Alkoholiker, den ich kenne, sagt, das ist der Teufel und versucht es wegzuwerfen und immer wieder kommt es zurück. Ohne Jesus ist die Kraft zu schwach und der Herr Jesus kann aber auch von diesen Dingen frei machen. Ja, wir wollen betrachten Gottes Wort, Vers für Vers. Und zunächst möchte ich Vers 11 nochmal mit uns lesen. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Das ist die Basis, die Gnade Gottes. Es kommen jetzt manche Aufrufe in diesen Versen, die wir aus Gottes Wort gehört haben. Aber vorausgeht die Gnade. Es ist wie bei den 10 Geboten. Da heißt ja unter anderem, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen und so weiter. Aber zuerst steht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft, aus Ägyptenland geführt habe. Und dann kommen die Gebote. Aber erst kommt der Zuspruch, dann der Anspruch. Erst das Evangelium und dann die Nachfolge. Ohne die Kraft des Herrn, ohne den Heiligen Geist in uns, durch die geistliche Wiedergeburt, können wir gar nicht gottgemäß leben. Aber der Geist Gottes in uns verändert uns, schenkt uns Kraft, Jesus nachzufolgen. Und es ist dann auch eine Freude, wenn wir sehen, wir können uns wirklich absondern von diesem Ganzen, was in der Welt Sünde ist. Nicht von der Welt an sich, wir leben in der Welt, aber von dem, was hier Sünde ist. Der Herr möchte uns immer wieder Kraft zum Überwinden schenken. Und wenn wir doch versagt haben, schenkt er uns Kraft zum Aufstehen, dass wir nicht liegen bleiben müssen in diesem ganzen Schmutz. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Schaf und einem Schwein? Vielleicht schon mal gehört, wenn es in den Schmutz fällt. Nun, das Schwein, wenn es in den Schmutz fällt, das fühlt sich wohl, das braucht übrigens das, Gott hat so geschaffen, zur Reinigung. Es reinigt sich also nicht so mit Wasser, sondern eben im Schlammbad und das fällt dann ab, so als Kruste. Aber das Schwein liebt deshalb eben den Dreck. Und ein Schaf, wenn es in den Schmutz fällt, es versucht ganz schnell, sich wieder reinzuwaschen. Es will nicht drin liegen bleiben. Es kann durch seine Wolle ja nicht mit diesem Dreck verhaftet sein. Es würde ja die ganze Wolle zerstören und verunreinigen, würde Tiere und alles Mögliche anziehen. Das Schaf versucht ganz schnell, sauber zu werden. Deshalb ist auch das Lamm immer wieder ein Bild auch für unseren Herrn Jesus, der reine, sündlose Sohn Gottes. Und er, Der Herr Jesus ist gekommen, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Steht hier jetzt was von Allversöhnung für alle Menschen? Nein, das Heil wird angeboten allen Menschen. In 2. Korinther 5 steht, dass Gott in Christus die Welt versöhnt hat mit sich selber. Aber dann kommt ja der Aufruf, darum bitte ich an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist ja auch das Geheimnis von Erwählung und Bekehrung. Es gibt viele Bücher darüber, sogar eine Doktorarbeit von Bruder Nestvogel zum Beispiel über diese Frage Erwählung und Bekehrung, ob das ein Gegensatz ist. Ich denke nicht. Das eine ist die Seite Gottes, wie er das sieht, die andere Seite, die des Menschen, dass der Mensch, der von Gott gerufen wird, das auch dann annimmt. Letztendlich können wir dieses Geheimnis nicht auflösen, wir dürfen es stehen lassen und anbetend vor Gott niederfallen und sagen, wenn jemand sich bekehrt hat, ja, er wählt vor Grundlegung der Welt, aber wir verkündigen die Botschaft, komm zu Jesus, das ist unser Auftrag, nicht in die Geheimnisse Gottes so hineinsteigen zu wollen, dass dann alle möglichen übertriebenen Lehren daraus entwickelt werden. Wir können und dürfen nicht über die Schrift hinausgehen. Gott ist allmächtig, er tut, was er möchte, aber er ruft auch unsere Verantwortlichkeit auf, also das, was wir Gewissen nennen, Entscheidungsfähigkeit, er hat uns nicht als blinde Marionetten geschaffen. Die Gnade Gottes ist erschienen, ja, sie geht allem voraus und sie lädt uns ein, dass Menschen umkehren, aber nicht jeder lässt sich rufen, nicht jeder. Heilbringend für alle Menschen ist das Angebot da, aber wer es annimmt, der geht dann auch durch das enge Tor hindurch, durch die enge Pforte und ist auf dem schmalen Weg. Und das gilt jedem Menschen, wenn du noch nicht durch die enge Pforte gegangen bist, komm zu Jesus, komm zum Heiland, noch heute, solange es Gnadenzeit ist. Wir wissen nie, wann es zu spät ist, wie lange unser Leben dauert. Es ist ganz individuell verschieden. Ich möchte die weiteren Teile aus dem Wort Gottes, Titus 2, in drei Überschriften gliedern, dass wir vielleicht besser auch mitkommen können. Und zwar das erste, wir leben in der Welt, sind aber nicht mehr von der Welt. Das zweite, wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Und das dritte, Jesus hat sich für uns hingegeben, geben auch wir uns für ihn hin. Das sind einige wichtige Aspekte, die wir dieser Bibelstelle, Titus 2, Vers 11 bis 15, entnehmen können. Das erste, wir leben in der Welt, sind aber nicht mehr von der Welt. Habt ihr bestimmt schon gehört, kann man sich gut einprägen. Wir können nicht aus dieser Welt herausgehen. Gott hat uns hier hingestellt, hat uns einen Leib gegeben, wo wir hier für Jesus wirken dürfen. Wir können hier unsere Arbeit tun, wir können hier uns auch leiblich im Gottesdienst versammeln. Wir sind keine Geister, die irgendwo herumschweben. Wir sind also hier in der Welt, wir sind auch hergefahren durch die Stadt, durch die Dörfer. Wir haben auch einen Auftrag an der Welt, hier als treue Staatsbürger ein Licht zu sein, auch für andere Menschen und dadurch auch Jesus zu bezeugen, dass wir ordentlich wandeln in der Kraft des Herrn, uns auch verändern lassen, immer mehr in sein Bild, dass Menschen erkennen können, es sind wirkliche Christen. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen, und zwar von einem Jungen. Es war so, dass ein Kaufmann einen Lehrjungen gesucht hat. Und er hat ein Inserat aufgesetzt und es meldeten sich über 50 Jungs für diese Stelle, junge Männer. Er hat sie alle zu einer bestimmten Stunde zu sich bestellt, an einem Tag. Er las rasch die Empfehlungsbriefe, die sie mitgebracht hatten. Und dann, als er das so rasch gelesen hatte und die Jungs erlebt hatte, so einige Minuten jeden, dann wählte er, ohne ein weiteres Wort zu fragen, einen von den 50 aus. Einen von den 50. Dann fragte ein Freund, der das zugesehen hatte, warum hast du gerade diesen einen ausgewählt? Der hatte ja keinen einzigen Empfehlungsbrief dabei. Ausgerechnet den. Dann, was hat der Kaufmann geantwortet? Er sagte Folgendes. Oh ja, er hatte viele Empfehlungsbriefe dabei, keine geschriebenen, aber sichtbare, die er wahrnehmen konnte. Dann hat er aufgezählt. Dieser Junge hat seine Füße abgeputzt, bevor er ins Zimmer trat. Er hat dann die Tür zugemacht. Er ist also sorgsam und sorgfältig. Er gab einem alten lahmen Mann, der auch im Raum war, einen Stuhl. Die anderen haben das nicht gemacht. Er ist also aufmerksam und freundlich. Er nahm seine Mütze ab, bevor er hereinkam, und hat meine Fragen schnell und sicher beantwortet. Er ist also höflich und gut erzogen. Er hob das Buch auf, das ich extra in den Raum gelegt hatte, und gab es mir und ist nicht wie die anderen achtlos daran vorbeigegangen oder gar darüber gestolpert wie die anderen. Die haben es alle liegen lassen, nur er hat es aufgehoben und ihm gebracht. Er ist also sorgfältig und zuverlässig. Er hat ruhig gewartet und sich nicht vorgedrängt. Er ist also auch geduldig und anständig. Außerdem habe ich gesehen, dass er ordentlich gekleidet und gepflegt war. Sein Gesicht war sauber gewaschen und so weiter. Das war ein Empfehlungsschreiben, einfach für eine Bewerbung. Alle schriftlichen Dinge haben nichts genutzt und deshalb hat er diesen ausgewählt. Natürlich kann man auch was vorspielen und die äußere Schale ist nicht immer zu erkennen. Es gibt auch Leute, die kommen aus der Welt und da wollen wir auch barmherzig sein. Aber wenn jemand durch sein Verhalten einfach zeigt, ja, ich kann ein Licht sein auch für andere, dann ist das ein Vorbild. Und so ist schon in der Welt, wie viel mehr wir als Christen, was hier aufgezählt wird in Vers 12. Nicht? Das ist ja dieses, wir leben in der Welt, aber nicht von der Welt. Da steht die Gnade, die erschienen ist. Sie nimmt uns in Zucht. Wörtlich steht Pädagogik. Sie erzieht uns, diese Gnade Gottes. Sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden, Süchte, Bindungen an Sünde verleugnen und positiv jetzt gesprochen, besonnen leben, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Weltzeit. Wir wissen ja, in der Heiligen Schrift sind noch viele weitere Kennzeichen aufgezählt für diesen neuen Lebenswandel im Herrn. Hier sind zwei negative und drei positive Dinge genannt. Diese Gnade nimmt uns in Zucht oder erzieht uns, dass wir ablegen die Gottlosigkeit. Sehr viele Menschen heute leben gottlos. Früher hieß es noch, ehre Gott, tue Recht und scheue niemand. Heute heißt es bei vielen, tue Recht und scheue niemand. Recht tun will man noch, aber ohne Gott. Und in der Endzeit, die immer mehr sich ausbildet, heißt es nur noch, scheue niemand. Tu, was du willst. Habt ihr das kapiert? Früher noch, ehre Gott, tue Recht, scheue niemand. Heute noch halbwegs, tue Recht, scheue niemand. Dann nur noch, scheue niemand. Mach, was du willst. Das ist das 11. Gebot des Satanismus sozusagen. Ja, dieses tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Das ist eine satanistische Strömung, die sich am Ende ausbreitet, ohne jede Furcht vor Gott oder auch vor der Obrigkeit. Es nimmt auch in Stuttgart immer mehr zu, wenn man da durchläuft. Ich halte mich da neutral in dieser ganzen Frage mit Stuttgart 21, aber es wird immer aggressiver, diese Auseinandersetzungen. Und man sollte doch eine gewisse Ehrfurcht wahren und sachlich bleiben, nicht polemisch aufeinander losdreschen und Ähnliches. Die Menschen werden immer gesetzloser in jeder Hinsicht. Ich sehe auch immer mehr Leute, die bei Rot über die Straße gehen und den Kindern ein gefährliches Vorbild in Anführungsstrichen damit geben. Ist ja kein Vorbild mehr, sondern eine Gefährdung. Und das ist auch ein Kennzeichen, dass man alle Ordnungen, auch Verkehrsregeln und so weiter, immer mehr zur Seite schiebt. Wie wunderbar aber, wenn wir auch in den kleinen Dingen treu sind, auch in den kleinen Dingen ein Licht sind. Ich bleibe bewusst stehen an der Ampel, wenn sie rot ist, gerade auch um der Kinder willen, auch natürlich zur Sicherheit und Gehorsam gegen die Obrigkeit, in solchen Dingen, die nicht gegen unser Gewissen, nicht gegen Gottes Wort stehen. Da sollen wir ja auch gehorsam sein. Es gibt ja die eine Grenze, wenn die Obrigkeit, also Regierung modern gesagt, etwas gebietet gegen unser Gewissen als Christen. Nur da sind wir dann zum Ungehorsam und Widerstand aufgerufen. Zum Beispiel, wenn sie fordert, dass wir homosexuelle Ehen segnen sollen oder dass die Abtreibung freigegeben ist oder dass man praktisch die Korruption unterstützt und all solche Dinge, was ja heute gang und gäbe ist, bis hinein in Gebilde, die sich Kirchen nennen. Also die Gottlosigkeit sollen wir ablegen. Und ihr wisst ja, dass sich Gott und sein Wort beweisen lässt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dieser einfache Beweis, den etwa Professor Werner Gitt geführt hat, durch die über 3000 Verse, in denen sich Prophetie findet, die sich schon erfüllt haben, und die weiteren 3000 werden sich noch erfüllen. Ganz einfacher Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott Prophetie eingegeben hat. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Viele haben es auch schon gehört oder gelesen, etwa in Schriften von Werner Gitt und anderen. Also es gibt eine klare Widerlegung des Atheismus, allein schon durch die vielen erfüllten Prophezeiungen. Und nicht eine einzige Prophezeiung hat sich falsch erfüllt. Ja, es hat sich alles genauso erfüllt, wie es geschrieben steht. Im Leben Jesu, im Alten Bund vorausgesagt, Israel, was wir heute sehen, dass sich der Ring jetzt schließt, der Jesaja 12 bis 14, der Ring um Jerusalem schließt sich immer mehr. Dann auch die ganze Globalisierung, dass jetzt die EU den Friedensnobelpreis kriegt, das wird eine zentrale antichristliche Macht sein, das neue Römische Reich hier, und es ist ganz klar, dass sie dann sagen werden, Friede und Sicherheit. Natürlich sind wir für äußeren Frieden dankbar, aber wir sehen das auch prophetisch, dass immer mehr die Weltregierung sich herausbildet. Ich kann jetzt hier vieles nur andeuten. Ja, aber es gilt abzulegen, die Gottlosigkeit. Gott, den Herrn, anzuerkennen, der leider in der EU-Verfassung keinen Platz gefunden hat. Jetzt heißt es ja Reformvertrag, damit die Völker nicht mehr abstimmen mussten, hat man es dann nicht Verfassung, sondern Reformvertrag genannt. Ja, auch eine endzeitliche Entwicklung. Wir sollen auch ablegen die weltlichen Begierden, und da sollte sich auch jeder von uns selber fragen, wo zieht es dich hin? Zieht es dich in den Gottesdienst? Zieht es dich zu Christen? Oder zieht es dich zu weltlichen Veranstaltungen, zum Beispiel in das Bierzelt oder in die Disco oder in noch schlimmere Situationen, wo viel Alkohol fließt, wo dann auch die Enthemmung funktioniert und die Leute in Sünde fallen? Wo zieht es dich hin? Wenn ich wirklich mit dem Herrn Jesus lebe, dann kann ich ja keine Freude haben, daran mich zu berauschen, zu betrinken, alle möglichen Sünden zu begehen. Dann ist es für mich ja wie bei einem Schaf. Ja? Ich habe mich beschmutzt und versuche so schnell wie möglich reinzuwerden von irgendwelchen Suchtmitteln, Rauschzuständen oder anderen Dingen. Und das ist eben auch das, was man heute leider kaum noch hört, Heiligung. Das heißt, sich absondern von dem, was in der Welt Sünde ist, und Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Ganz praktischer Tipp, wenn du mit Herrn Jesus morgens Gemeinschaft hast, stille Zeit, Gebet, dann wird es ein großer Schutz sein davor, dass du dann nachher genau ins Gegenteil fällst, irgendwas machst, was überhaupt nicht zusammenpasst. Du wirst auch so eine Kraft gewinnen durchs Gebet, durch das Bibellesen, dass du viel besser dem Teufel und der Sünde widerstehen kannst, als wenn du das vernachlässigst. Das gebe ich jedem mit, diesen Rat ist wirklich auch in Freude und Liebe zu machen. Und wenn es morgens mal zu knapp ist, man findet am Tag immer eine Gelegenheit. Es gibt auch kleine Taschenbibeln von Gideons und so weiter, die kann man überall mitnehmen. Man kann überall das Wort Gottes lesen. Ja, dann die drei positiven Eigenschaften, die hier genannt werden für einen lebendigen Christen. In Vers 12. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Da steckt natürlich sehr viel drin. Ich kann jetzt nur kurz etwas sagen dazu. Besonnen, das heißt eben, dass man nicht ein Opfer seiner Triebe und Emotionen ist, sondern den Verstand nicht ausschaltet, sondern einschaltet, aber ein Verstand, der vom Heiligen Geist gelenkt wird, der uns auch dann immer wieder warnt, so durch unser Gewissen, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist böse, meide das Böse. Und Besonnenheit ist übrigens auch eine wichtige Eigenschaft für die Eignung von Ältesten und Diakonen, dass es keine Hitzköpfe sind, die aufgrund von Gefühlswallungen irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern es sollten Männer sein, Brüder, die ein biblisch begründetes und durch reifliche Überlegung fundiertes Urteil sprechen können. Ja, das ist. Ich bin ja gerade nächste Woche in Bad Teinach zu einer Bibelwoche eingeladen. Da werde ich mit Gottes Hilfe den 1. Timotheusbrief Vers für Vers auslegen. Und da werde ich also auch diese Dinge noch ausführlicher betrachten. Besonnenheit, auch für die Gemeindefrage sehr wichtig, dass wir nicht jedem Wind der Lehre erliegen, sondern festgegründet sind im Wort Gottes und von daher auch ein nüchternes und wohlüberlegtes Urteil auch in schwierigen Fragen treffen können. Also nüchtern sein, weise sein, Gott in allem fragen, vielleicht nicht gleich antworten, Bedenkzeit auch erbitten, das ist Besonnenheit. Sollte einen weisen Bruder in Verantwortungsposition kennzeichnen, sollte natürlich jeden Christen, auch jede Christin kennzeichnen. Und gerecht ist das Nächste. Gerecht leben, das ist also nicht gemeint selbstgerecht, dass man sagt, ja, ich bin von mir aus so perfekt oder brauche keine Erlösung, das wäre das Gegenteil von gerecht im biblischen Sinne, sondern gerecht heißt immer grundlegend gerechtfertigt durch das Blut Jesu, reingewaschen durch sein Blut. Seine Gerechtigkeit bekomme ich als Kleid angezogen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Also keine selbstgemachte Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit des reinen Lammes Jesus Christus. Und dann heißt noch fromm oder gottesfürchtig, kann man es übersetzen, Ehrfurcht vor Gott haben in allen Dingen. Ehrfurcht vor Gott und auch vor seinem Wort. Ich war gerade diese Woche in einer Veranstaltung zusammen mit Bibelkritikern eingeladen. Es hat mich so traurig gemacht, wie wenig Ehrfurcht solche Menschen vor Gottes Wort haben. Da wird dann nach Belieben weggestrichen, was einem nicht passt. Und das passt nicht mehr in unsere Zeit und jenes. Und das war subjektiv. Da habe ich gesagt, ja, wo fängt es denn an und wo hört es denn auf? Wenn Adam und Eva nicht historisch waren, war dann Mose noch historisch? War Jesus historisch? Wo fangen sie an? Oder wenn Jesus nicht auferstanden ist, wie ist es dann mit der Himmelfahrt, Wiederkunft? Wenn man irgendwo Abstriche anfängt zu machen am Wort Gottes, ist kein Halten mehr. Genau wie mit der ökumenischen Frage. Das fängt an mit der kleinen Ökumene, mit Kirchen, die Götzendienst betreiben. Ich nenne jetzt keinen Namen, da gibt es verschiedene Kirchen, die das machen mit ihren Figuren und so weiter. Aber dann geht die Ökumene immer weiter, dann bis zum Islam zunächst, die monotheistischen Religionen heißt es dann, oder die abrahamitische Ökumene. Und dann geht es weiter auch zu Hindus, Buddhisten, Schamanen, Ahnengeister verehren. Und es wird Christus und Belial, also Christus und der Teufel, zusammengebracht. Das ist alles andere als Ehrfurcht vor Gott, denn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ehrfurcht vor Gott, dem einzigen wahren und lebendigen Gott. Und das heißt in der Praxis auch für uns, dass wir die Ehrfurcht auch zeigen im Verhalten, dass unsere Gottesdienste wirklich Gottesdienste sind, dass wir wissen, Gott ist gegenwärtig. Es ist keine Versammlung bei einem Verein oder Kleinkirchenverein, allen Respekt vor diesen Leuten, aber ja, ein Gottesdienst ist was anderes. Da ist Gott gegenwärtig. Wir beten ihn an, wir beugen uns vor ihm, wir fragen nach seinem Willen. Die Predigt, durch jede Predigt, wenn sie geistgeleitet ist, spricht Gott selber zu uns. Es gibt manchmal auch Predigten, die sind aus eigenem und keiner von uns ist perfekt. Aber das, was vom Wort Gottes zu Herzen geht, das ist von Gott. Gott spricht durch seinen Geist, wenn sein Wort ausgelegt wird zu jedem Herzen. Und wenn es sich biblisch wirklich belegen lässt, sollen wir es auch annehmen. Ich denke jetzt nicht an irgendwelche Predigten, wo die Zeitung wiedergegeben wird in manchen Kirchen und so weiter, sondern wo wirklich das Wort Gottes in aller Schwachheit versucht wird, auszulegen. Da wirkt Gott durch seinen Geist und spricht zu unseren Herzen. Ehrfurcht vor Gott, auch im Gottesdienst. Und im Verhalten, dass wir korrekt sind, ehrlich sind, demütig sind. Man könnte jetzt vieles aufzählen. Auch in der Sprache, dass wir eine reine Sprache sprechen. Nicht diese Gossensprache, die die Welt heute überall spricht. Ja, die auch Betrunkene lallen und anderes. Also unsere Sprache sollte rein sein. Es sollten sich keine Fluchworte, Schimpfworte oder Fäkalausdrücke darin finden, wie in manchen Bibelverfälschungen leider auch heute schon. Das ist Gott ein Gräuel, was da geschieht. Auch in der Kleidung, sie sollte keusch, anständig und schlicht sein, nicht irgendwie aufgetakelt, sondern einfach hier auch keusch und schlicht. Und dann auch unser Verhalten, dass wir Nächstenliebe dem anderen dienen, den anderen höher achten als uns selber und auch die Feinde sogar lieben. Und das können wir auch wieder nur in der Kraft des Herrn tun. Ja, dann, ich habe ja noch zwei Punkte, ich weiß nicht, noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin 8 Stunden insgesamt unterwegs. Die Predigt dauert dann vielleicht 1 Stunde, deshalb gibt man da ein bisschen Zeit mit An- und Abreise im Zug. Das dauert schon lange. Von daher muss sich auch lohnen, auch für euch und für mich, wenn ich schon so viel Zeit für euch investiert habe. Aber ich mache das ja gern. Der zweite Punkt, wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Also, dass niemand nicht falsch versteht, von Pforzheim her mit dem Auto ist eine gute Stunde, aber wir haben ja noch ein bisschen Gemeinschaft auch, nicht? Deshalb meinte ich jetzt 8 Stunden und der Fußmarsch und alles. Das gehört aber auch alles dazu, weil zum Geistlichen gehört auch der Körper, den wir auch nicht vernachlässigen wollen. Und es heißt ja, die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber nicht völlig unnütz. Deshalb versuche ich jeden Tag, das ist jetzt kein Muss für euch, aber jeden Tag mindestens 1 Stunde mich auch zu bewegen körperlich. Gerade wenn man viel am Schreibtisch sitzt, gehört es auch dazu, dass wir dem Herrn möglichst lang dienen können, wenn er es schenkt. Aber das ist Gegenwart, das ist vergänglich, unser Leib hier. Als ich noch nicht gläubig war, war die Fitness, mein Gott, da habe ich wirklich versucht, den ganzen Tag Sport zu machen oder irgendwas. Aber ich habe mich nicht um das Seelenleben und Seelenheil gekümmert. Das ist doch sehr kurzsichtig, liebe Geschwister und liebe Freunde. Wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Ist dir auch bewusst, dass die Lebenszeit hier einmal ein Ende hat? Wie viel du dich auch bemühst, dich hier fit zu halten durch Müsli oder was auch immer, ich weiß ja nicht, was ihr macht, Wandern, Nordic Walking, was alles so gibt, wunderbar, ich habe gar nichts dagegen, solange man nicht in die Esoterik abgleitet damit, ist natürlich auch eine Gefahr. Aber das eigentliche Ziel unseres Lebens ist ja die Zukunft. Ich meine jetzt nicht die Zukunft nächstes Jahr hier auf Erden, sondern die Zukunft, die auf uns alle wartet nach dem Tod. Denn falls wir nicht vorher entrückt werden, werden wir alle sterben. Ja, ich sage es mal so. Natürlich, die Entrückung kündigt sich an dadurch, dass sich die Zeichen der Endzeit mehren. Aber die Frage ist, bist du bereit, dem Herrn zu begegnen? Egal, ob du durch das Todestal musst oder ob du direkt durch die Entrückung zum Herrn gehen darfst. Das ist die entscheidende Frage. Und es sollte uns immer bewusst sein, unser Leben hier, was das eigentlich ist, es ist nichts anderes als eine Prüfungs- und Bewährungszeit, in die uns der Herr stellt, damit er selber erkennt, ob dieser Mensch ihn lieb hat, ob du Jesus lieb hast, ob ich ihn lieb habe. Und Gott zwingt ja niemand in die Gemeinschaft mit sich. Er lädt nur jeden ein, komm zu mir. Das ist die Einladung. Und das eigentliche Ziel ist das Leben in der Ewigkeit. Und das sagt die Bibel ganz klar. Ich mache euch jetzt hier keine Angst oder so. Ich gebe nur wieder, was die Bibel sagt. Es gibt zwei Ziele, also 2 Richtungen, in die der Mensch gehen kann. Das eine ist der Himmel, das andere die Hölle. Was die modernen Theologen gern wegrationalisieren wollen und was auch manche Sekten bestreiten, die reden von der Auslöschung, der Mensch werde einfach ausgelöscht, Zeugen Jehovas oder Adventisten und andere lehren das. Aber die Bibel spricht ganz deutlich davon, dass die Hölle ein nicht endender Zustand ist in der Trennung von Gott. Und ein Ort, wo Heulen und Zähneklappern ist, gleichzeitig ein nicht endendes Feuer, wie immer man sich das vorstellen möge, und Finsternis. Also es ist kein Feuer wie hier auf Erden. Es ist einfach ein Zustand des Getrenntseins von Gott, wo der Mensch unsagbar und ohne Ende leidet, wie auch immer man sich das jetzt vorstellt. Und ich wünsche keinem diesen Zustand, hinausgestoßen zu sein in die Finsternis, nicht bei Gott zu sein, der selber das Licht ist. Gott ist Licht und außerhalb von ihm gibt es nur Finsternis. Und wie lang dauert die Ewigkeit? Hat sich mal schon jemand darüber Gedanken gemacht? Man kann jetzt sagen, ewig. Ja. Manche sprechen ja von Äonen und begrenzen das und sagen, das wird dann aufgehoben. Aber das gleiche Wort Aionios, das für die ewige Verdammnis gebraucht wird, wird auch für die Ewigkeit Gottes gebraucht. Man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, bei der Ewigkeit Gottes ist es ohne Ende und bei der Verdammnis, da ist es nur ein bestimmter Äon. Da muss man sehr vorsichtig sein, die Begriffe dann so zu biegen, wie es gerade passt. Also ich denke, die Ewigkeit ist wirklich unbegrenzt und es gibt verschiedene Bilder, um sich das deutlich zu machen. Wenn ihr zum Beispiel einen Suppenlöffel habt, könnt ihr euch vorstellen, ich habe jetzt keinen mitgenommen, und geht an ein Meer und schöpft alle 100 Jahre einen Löffel aus dem Meer. Ja. Alle 100 Jahre einen Löffel aus dem Meer, wenn man zu alt wird, ja, überhaupt. Ein 100-Jähriger geht also hin, macht einen Löffel raus und dann rein theoretisch, alle 100 Jahre geht es so weiter, immer einen Löffel aus dem Meer. Und wenn ihr dann alle Weltmeere ausgeschöpft habt mit diesem Suppenlöffel, wie viel Zeit ist dann vergangen? Eine Sekunde in der Ewigkeit. Ja. Also es ist für uns unvorstellbar, aber welche Freude, wenn wir da bei Gott sein dürfen und nicht dieses ewige Leiden uns bevorsteht. Es ist ein raffinierter Trick des Teufels, dass darüber heute kaum noch gepredigt wird, dass man belächelt wird, wenn man das noch ernst nimmt, dass es auch eine Verdammnis gibt, eine Hölle. Aber Jesus, die Apostel, die Propheten, alle sprechen davon. Es ist Gottes Realität. Wünschen tue ich das keinem, die Verdammnis. Erklären kann ich es auch nicht, aber ich nehme es einfach ernst, wie es geschrieben steht. Wir dürfen und können vom Wort Gottes keine Abstriche machen, wo es gegen unsere Meinung oder Empfindung geht. Und deshalb umso dringlicher, hat mich gerade gefreut, dass ihr Evangelisation hattet, umso dringlicher der Missionsauftrag. Versucht noch viele Menschen zu retten, auf die Seite des Lebens zu bringen, damit sie nicht im ewigen Tod, in der ewigen Verdammnis sein müssen. Im zweiten Tod wird es ja genannt. Wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Also dieses Leben hier, es ist eine kurze, sehr kurze Zeit im Vergleich zur endlosen Ewigkeit. Aber hier gilt es jetzt, zu Jesus zu kommen. Heute, wenn ihr sein Wort hört, verstockt eure Herzen nicht. Er hat den Weg bereitet zur Herrlichkeit, zur Freude, zum ewigen Leben. Und wir wollen ja nicht in diesen Ort der Qual gelangen. Aber wenn wir uns bekehren, es sollte jetzt nicht nur aus Furcht sein vor der Verdammnis, sondern vor allem aus Liebe zum Herrn, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz auf Golgatha, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Jede Sünde trennt uns von Gott. Jede Sünde hat den Tod in der Hölle verdient, also die Verdammnis. Aber es gibt nur diesen einzigen Weg, um diese Sündenschuld zu beseitigen. Und das ist das Geheimnis von Golgatha. Dort hat Jesus sich stellvertretend an deiner und meiner Stelle geopfert, als das fehlerlose Lamm. Wir selber haben immer noch diese Adamsnatur, die uns anhaftet, dass wir immer wieder in Sünde fallen, solange wir leben. Aber Jesus wäscht uns rein, wenn wir mit unserer Sünde zu ihm kommen. Das ist das wunderbare, zentrale Geheimnis des Evangeliums, was aber schon jedes Kind verstehen kann, auch jetzt in der Kinderstunde. Komm zu Jesus, da wird deine Sünde abgewaschen, du bekommst ein neues weißes Kleid wieder. Und wenn wieder Befleckung ist und du wieder umkehrst und Buße tust, sagt die Bibel, umkehren oder Buße tun, dann wirst du wieder reingewaschen. Und wer ein Kind Gottes ist, der darf sich freuen auf diese Herrlichkeit bei Jesus. Das war der zweite Aspekt. Wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Und das dritte, also das war übrigens Vers 13, ja, wo ja steht, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Und Vers 14 nun, das ist der dritte Punkt. Jesus hat sich für uns hingegeben, geben auch wir uns für ihn hin. In Vers 14 lesen wir, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wie ich gerade gesagt habe, Jesus gab sich für uns am Kreuz. Und was tun wir daraufhin? Lehnen wir uns bequem in unserem Stuhl zurück und sagen, sollen doch die anderen missionieren. Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich sehe da keinen Auftrag. Natürlich, liebe Geschwister, gibt es eine spezielle Gabe des Evangelisten. Vielleicht auch in eurer Gemeinde. Ich kenne euch da vielleicht noch zu wenig, aber es gibt sicherlich Brüder und Schwestern, die evangelistische Gabe von Gott haben, gerade auch mit Menschen zu reden. Aber jeder kann trotzdem ein Zeugnis sein, durch sein Leben, durch sein Vorbild. Man kann auch Traktate weitergeben und wer sich nicht traut, kann sie auch in Briefkästen, in Telefonzellen legen. Es gibt ganz praktische Möglichkeiten, das Wort weiterzugeben. Ich mache zum Beispiel immer vor Weihnachten eine Verteilaktion mit ausgelesenen, guten christlichen Zeitschriften. Ich werfe keine christliche Zeitschrift weg, sondern es geht alles in Briefkästen. Ja? Aber nur da, wo es erlaubt ist. Man muss da schon auch das ernst nehmen, wenn steht Werbung verboten oder so. da bitte nicht die Leute ärgern. Das ist eine Möglichkeit. Oder natürlich in der Familie, in der Nachbarschaft, da wo die Leute uns kennen, dass wir da wirklich auch als Christen ernst genommen werden durch unser Leben. Wunderbar, wenn das der Fall ist, wenn die Menschen uns fragen, warum gehst du nicht dauernd ins Wirtshaus oder warum betrügst du das Finanzamt nicht und so weiter, soweit die Leute das mitkriegen. Ja, der Steuerberater zum Beispiel kriegt es ja auch mit meistens dann und der fragt dann auch, ja, warum bist du so ehrlich und so weiter. Ja, es ist doch schön, wenn man da auch da ein Vorbild sein kann, wenn man sagt, nein, ich fälsche da keine Statistik oder solche Dinge. Ja, Jesus hat sich für uns hingegeben, geben auch wir uns für ihn hin. Also nicht jeder muss jetzt nach Afrika aufs Missionsfeld gehen, die Berufung gibt es auch, sondern die Mission beginnt vor der Haustür. Die beginnt schon im eigenen Haus, beginnt auch in der eigenen Gemeinde. Überall sind Menschen noch auf dem breiten Weg zur Verlorenheit und um wie viel mehr dürfen wir sie einladen und ihnen die frohe Botschaft weitersagen. Wir haben angefangen jetzt letzten Monat und wollen das, so der Herr will, möglichst jeden Monat, außer wenn es wirklich zu kalt ist, machen, auf die Straße zu gehen und Missionseinsätze. Man kann bei der Stadt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, anmelden, einen Missionsstand mit kostenlosen Schriften, Traktaten. Es gibt auch schöne Bibelsäulen mit Bibelversen, kann man bestellen bei einer Gemeinde in Weinsberg. Und da stehen Bibelverse, das fällt dann auf. Und wir haben beim ersten Einsatz ein paar hundert Traktate, auch mit unserer Gemeindeadresse draufgestempelt, weitergeben können. Und es kommen immer wieder Menschen, wir haben fast immer Gäste da auch. Also es ist eine schöne Möglichkeit. Wir können nicht warten, bis die Leute zu uns kommen, das ist eine große Hemmschwelle. Aber wir sind aufgerufen, zu ihnen zu gehen. Geht hin in alle Welt. Nicht, lasst sie herkommen, ne? Geht hin, steht da. Darf ich fragen, wer hat die Evangelisation gehalten bei euch? Ah, Joschi Frühstück, schön, ja. Kamen viele Menschen, so Gäste auch, freut mich. Also da kann ich euch nur ermutigen, weiterzumachen und euch nicht zu fürchten. Ich sage immer so, die wahre Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Der Herr Jesus sagt ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, nicht nur die Angst, die ganze Welt. Was kann uns die Welt anhaben? Und warum sollen wir uns vor Menschen fürchten? Es ist ein schweres Wort, wenn der Herr sagt, allerdings gebe ich zu, wenn sie den Leib töten, die Seele können sie nicht töten. Ja, aber sind wir auch dazu bereit, uns wirklich ganz hinzugeben? Gerade hat mein Bruder erzählt, der mich abgeholt hat, dass jetzt in den islamischen Ländern, wo die Todesstrafe auf Konversion vom Islam weg zum christlichen Glauben steht, dass dort große Erweckungen jetzt aufbrechen im Iran und Ländern, wo wirklich es streng verboten ist, aus dem Islam auszutreten. Aber gerade dort merken viele Menschen, irgendwas stimmt da nicht. Warum ist das bei uns so verboten? Warum hat man nicht die Freiheit selber zu prüfen, was die Wahrheit ist? Ja, warum so diese Grausamkeit im Islam? Es fällt doch vielen Menschen auf. Und viele erkennen, Jesus ist da ganz anders, der gesagt hat, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Wo hat es Mohammed geschrieben? Ich finde das nirgends. Ja. Also das sind schon Dinge, die auch viele Menschen auch in der islamischen Welt zum Nachdenken bringen. Und viele werden Christen. Und es ist ja auch vorausgesagt, dass der Herr dann wiederkommt, wenn auf der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, das Wort vom Reich Gottes verkündigt wurde, Matthäus 24. Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen werden die frohe Botschaft hören. Und dann wird der Herr kommen. Darauf freuen wir uns. Und dazu wollen wir auch nach Kräften beitragen. Nochmals, indem wir hier treu unseren Dienst tun, unsere Arbeit auch in unserem Familienleben in Gottes Kraft, von uns aus das Möglichste tun, als Christen zu leben, auch wenn es vielleicht nicht immer klappt. Es gehören ja auch immer zwei zu einer Ehe. Ja, und wenn der eine den Weg mit dem Herrn geht, der andere nicht, das ist nicht so einfach. Aber auch dann gilt es, den anderen nicht dauernd anzupredigen, sondern vorzuleben in Liebe. Und auch um Vergebung zu bitten, wenn auch man als Christ versagt hat. Ob es der andere annimmt, ist dann seine Verantwortung. Aber immer wieder in Liebe auf den Ehepartner, auf das Familienmitglied, auf die Kinder, die Eltern, wie auch immer, aufeinander zuzugehen. Ja, und dann der letzte Vers 15. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Titus war wie Timotheus wohl auch ein jüngerer Mann, bestimmt jünger als Paulus. Und zu Timotheus hat er auch einmal gesagt, geschrieben der Apostel, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Wenn jemand vom Geist Gottes erfüllt ist, dann spielt das Alter nicht so diese große Rolle. Wenn jemand Ältester wird, soll es kein Unerfahrener, kein Neuling sein, heißt es. Aber ansonsten, jeder Bruder, jede Schwester, in denen der Geist Gottes wohnt, die wiedergeboren sind durch Wasser und Geist, gemäß Johannes 3, sie dürfen Zeugen, Zeuginnen Jesu Christi sein. Und wenn es wirklich von Gott gegründet ist, soll auch niemand diese Botschaft bremsen. Deshalb steht auch hier, niemand soll dich geringschätzen. Und wir sind aufgerufen zu lehren, zu ermahnen und auch zurechtzuweisen. Es ist manchmal schwer, auch in einer Gemeinde, wenn man über Lehrfragen in Gespräche, vielleicht sogar Diskussionen kommt und zurechtweisen muss. Wunderbar aber, dass wir die Bibel haben als Grundlage, wo wir uns alle immer wieder daran orientieren dürfen und korrigieren lassen dürfen. Auch ich habe in meinem Glaubensleben immer wieder dazulernen dürfen, habe mehrfach mich verändert dadurch, aber ich hoffe im biblischen Sinne, ein Beispiel, was viele wissen, die Tauffrage, ich habe das erst vor 7 Jahren erkannt, dass die Glaubenstaufe biblisch ist, wurde 2005 im Fluss Nagold getauft, am 2. Oktober. Und das war für mich lange Zeit nicht klar. Und dann habe ich aber erkannt, dass wir auch in solchen Fragen, die ja sehr umstritten sind zwischen verschiedenen Kirchen, dass wir da von den klaren Stellen ausgehen dürfen und uns niemals auf unklare Stellen, also Stichwort Haustaufen und was da angeführt wird, stützen dürfen, sondern von den klaren Stellen. Und die klaren Stellen sagen ganz klar, immer erst der Glaube, dann die Taufe. Das ist durchweg zu erkennen. Ich finde keine Stelle, wo es heißt, zuerst ist jemand getauft und dann kam er zum Glauben. Aber wenn ihr mir eine Stelle zeigen könnt, wäre für mich sehr interessant. Aber ihr könnt es in der ganzen Apostelgeschichte überall sehen. Der Mensch kommt zum Glauben und danach lässt er sich taufen. Bei mir hat es allerdings 27 Jahre gedauert nach meinem Wiedergeburt, bis ich dann auch zur Tauferkenntnis kam. Deshalb wollen wir auch da barmherzig sein, nichts aufzwingen, aber doch immer wieder einladen, auch hier den Gehorsamsschritt zu tun. Wir hatten auch jetzt in unserer jungen Gemeinde schon 4 Taufen, haben uns sehr gefreut. Und ja, dass der Herr auch da wirkt. Soweit wollte ich euch das wiedergeben. Ich fasse abschließend noch einmal die 3 Hauptpunkte zusammen. Das erste war, anknüpfend an Vers 12, wir leben in der Welt, sind aber nicht mehr von der Welt. Wir sollen also ablegen, Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden oder Bindungen, sollen besonnen gerecht und fromm leben. Dann war der Vers 13, wir leben in der Gegenwart, sind aber ausgerichtet auf die Zukunft. Unser Leben hier ist nur ein Prüfungs- und Bewährungsfeld für die nicht endende Ewigkeit, die wir hoffentlich alle beim Herrn Jesus verbringen und nicht in der Verdammnis. Das ist der Vers 13, die glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Und das dritte, Jesus, unser Heiland, hat sich für uns hingegeben, geben auch wir uns für ihn hin. Wie können wir dem Herrn am besten dienen? Jeder möge prüfen, wo auch seine Gaben liegen. Und jede Gabe bedeutet auch eine Aufgabe im Reich Gottes. Nicht faul sein wie der unnütze Knecht. Es gibt unnütze im Sinne von demütig, aber auch unnütze im Sinne von faul. Beide Bedeutungen finden sich im Neuen Testament. Also nicht faul sein, aber auch kein Burnout-Syndrom entwickeln. Das gibt es auch, das andere Extrem, nicht? Dass man sich übernimmt. Sondern da treu dienen, wo der Herr uns hinstellt. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein, so sagt der Herr. Und das möge auch für uns gelten. Amen.